Willkommen zu einer neuen Folge von Sporternährung, dein Wissenschaftspodcast rund um das Thema der Ernährung im Sport. Mein Name ist Marius.
Und mein Name ist Vanessa. Außerdem sitzen hier noch Lukas, Christina und Maxi. Und das Thema der heutigen Folge ist Energie und Energiebilanz.
Und dafür müssen wir uns erstmal überlegen, was Energie eigentlich ist und wo das herkommt. Und ihr kennt es wahrscheinlich alle als Kilokalorie oder Kilojoule. Die eigentliche Einheit in der Wissenschaft ist Joule. Und der Umrechnungsfaktor ist 4,18, aber das muss sich kein Mensch merken, das könnt ihr einfach googeln. Wenn ihr auf die Inhaltsangaben schaut, dann werden meistens Kilokalorien oder Kilojoule angegeben. Energie brauchen wir für ungefähr alle Stoffwechselprozesse, die in unseren Zellen stattfinden. Gerade in unserem stoffwechselaktiven Gewebe, und das ist vor allem die Muskulatur, aber auch in allen anderen Geweben, die einfach täglich dafür sorgen, dass wir am Leben bleiben, so wie die Leber, das Herz, die Nieren, die Lunge, aber vor allem auch das Hirn. Das heißt, wir müssen Energie zuführen und Energie ist somit eigentlich äquivalent zu Leben. Wir brauchen Energie, um zu leben.
Und wenn man sich jetzt fragt, woher wir überhaupt diese Energie bekommen, dann ist die Antwort, dass die zu 100% aus unserer Nahrung kommt und hauptsächlich aus den Makronährstoffen, also aus den Kohlenhydraten, Proteinen und dem Fett. Und die Kohlenhydrate und Proteine liefern jeweils circa 4 Kalorien pro Gramm, während Fette circa 9 Kalorien pro Gramm liefern. Und laut Angaben der DGE, also der Deutschen Gesellschaft für Ernährung, auf die werden wir uns wahrscheinlich auch noch öfter beziehen, sollten wir die Ernährung so zusammensetzen, dass wir ungefähr 15% der Energie aus Proteinen ziehen, bis zu 30% aus Fetten und die restlichen 55% aus Kohlenhydraten. Dabei gelten Fette und Proteine als essentielle Makronährstoffe, also die müssen wir unbedingt in gewissen Mengen zu uns nehmen. Kohlenhydrate brauchen wir nicht unbedingt, die sind nicht essentiell, aber damit können wir natürlich auch auf unsere Energie, die wir täglich zu uns nehmen, kommen.
Genau, und obwohl die Kohlenhydrate eigentlich nicht essentiell sind, das heißt, wenn wir diese nicht zuführen würden, würden wir wahrscheinlich sogar Gewicht reduzieren. Wobei, wenn wir Fette und Proteine nicht mehr essen würden, würden wir tatsächlich sterben. So sind doch Kohlenhydrate im Sport schon irgendwo essentiell. Dazu werden wir wahrscheinlich eine eigene Folge, wie auch zu den anderen Makronährstoffen, machen und gehen jetzt gar nicht weiter auf die einzelnen Funktionen ein, sondern heute geht es vor allem einfach nur um die Energie, die diese Makronährstoffe liefern und wofür wir die Energie gebrauchen können.
Aber wie viel Energie brauchen wir denn überhaupt insgesamt?
Das ist wahrscheinlich somit die schwierigste Frage. Also was wir machen könnten, ist den ganzen Tag mit so einer Maske rumlaufen, die an einem Gerät angeschlossen ist, an einer sogenannten Spirometrie. Und die würde unsere Atemgase bestimmen. Und darüber könnten wir berechnen, wie viel Energie wir verbrauchen. Wir können sogar berechnen, wie viel Fette, Proteine und Kohlenhydrate wir verbrauchen. Das geht aber so leicht nicht. Das heißt, wir brauchen irgendwas Leichtes, um den Menschen, die wir so beraten in der Sporternährung oder in der Ernährung generell, zu sagen, wie viel sie pro Tag essen können. Und da gibt es in der Wissenschaft validierte Formeln. Und hierzu würde ich gerne die Christina fragen, welche Formeln es gibt und was für Parameter wir genau dafür brauchen, die wir dann einpflegen müssen.
Also es gibt 3 gängige Formeln. Ich glaube, die bekannteste ist die Harris von Harris und Benedict. Die ist auch die älteste aus dem Jahr 1918. Dafür braucht man auch, also die ist auch sehr leicht um auszurechnen. Dafür braucht man Gewicht, Größe, Geschlecht und Alter. Also alles Daten, die man eigentlich kennt. Die zweite ist dann die von Cunningham aus dem Jahr 1980. Die ist ein bisschen genauer, glaube ich, aber dafür braucht man die fettfreie Masse. Die hat man jetzt nicht immer zur Hand. Und die letzte ist dann die von Müller. Das ist auch die neueste aus dem Jahr 2004. Dafür braucht man eigentlich auch nur Gewicht, Geschlecht, Alter. Genau.
Genau, vielen Dank dafür. Nur einmal kurz zur Klärung. In der Formel von Cunningham wird von der Lean Body Mass oder fettfreien Masse gesprochen. Die ist so ohne weiteres auch nicht zu bestimmen. Also da müssten wir entweder eine bioelektrische Impedanzanalyse, also so eine sogenannte BIA, oder zum Beispiel mit der Kaliperzange das Unterhautfettgewebe messen, sodass wir das, was wir dann an Fett messen, abziehen. Und das ist dann quasi die fettfreie Masse. Da ihr die wahrscheinlich nicht so einfach zu handhaben werdet, könnt ihr euch einfach entweder an der Formel von Harris und Benedict bedienen oder an der von oder die von Müller benutzen oder an einer weiteren Faustformel, die ziemlich einfach ist. Und zwar ist das einfach nur euer Gewicht umgemünzt in Kilokalorien pro Stunde, pro Tag. Und was das genau bedeutet, würden wir jetzt einfach mal vorrechnen mit mir als Beispiel. Also ich wiege 84 Kilogramm, ich bin 1,84 groß und ich bin 33 Jahre alt. Und auch mir liegt jetzt gerade nicht vor, welchen Wert ich habe in der fettfreien Masse. Aber ich würde jetzt einfach Vanessa mal bitten, die das vorbereitet hat, diese Formeln, das einzupflegen und mir zu sagen, was denn mein Grundumsatz ist.
Mit der Faustformel, bei der wir ja quasi einfach 84 mal 24 rechnen würden, ist das Ergebnis 2016 Kalorien täglich. Mit der Formel von Harris und Benedict kommen wir auf 1921 Kalorien und mit der von Müller sogar nur auf 1837 Kalorien. Das wäre quasi ein Unterschied von 200 Kalorien täglich.
Ja, und das ist ja schon ein Unterschied. Also wenn ich meine Ernährung planen würde und ich liege entweder kurz drüber oder drunter, hätte das ja wahrscheinlich schon einen Einfluss. Behalten wir erstmal so im Hinterkopf, das ist dann später noch wichtig als kleiner Tipp für euch. Und somit hätten wir eine Möglichkeit, auch für euch zu Hause ganz einfach zu berechnen, was denn euer spezifischer Grundumsatz ist. Wir haben die Formeln und Daten in dem Positionspaper von der Deutschen Gesellschaft für Ernährung gefunden. Den Link dazu packen wir euch in die Informationen unter der Episode, sodass ihr das zu Hause auch nachvollziehen könnt. Wenn ihr es euch ganz einfach machen wollt, nehmt die Faustformel, Körpergewicht mal 24. Und das ist der Grundumsatz. Der Grundumsatz ist quasi das, was euer Körper braucht, wenn ihr nur liegen würdet, um alle Organe mit Energie zu beliefern. Und das ist quasi das Mindeste, was ihr an Energie zuführen müsst. Und hier ist noch keine Bewegung drin, hier ist noch kein thermischer Effekt drin von der Ernährung, weil auch da braucht ihr Energie, um die Nährstoffe, die ihr zuführt, zu spalten und aufzunehmen. Ja, und wie gesagt, Bewegung und hier auch vor allem der Sport führt dazu, dass wir natürlich viel mehr an Energie verbrauchen. Aber das wäre dann der Arbeits- oder Leistungsumsatz. Und beides zusammen ist quasi der Gesamtenergieumsatz pro Tag. Und mit diesen genannten Formeln haben wir den Grundumsatz. Und jetzt würden wir weiterrechnen und uns mit dem Leistungsumsatz befassen. Und das ist auch nicht ganz so einfach, denn auch hier kommen weitere Formeln dazu, die wir zur Berechnung des Leistungsumsatzes hinzunehmen müssten. Und auch hier habe ich wieder die Frage an Christina, welche kennst du denn?
Genau, da gibt's einmal den PAL-Wert, also das steht für Physical Activity Level. Das ist der, den für den körperlichen Aktivitäten relativ zum Ruheenergieverbrauch aufzuwendenden täglichen Energiemehrverbrauch. Und da gibt es so eine Tabelle, wo man einfach nachschauen kann, in welchem Bereich man ist. Also ich glaube, der niedrigste ist 0,95, das wäre dann beim Schlafen. Und dann bei Aktivitäten geht es dann bis 2,4. Genau, das wäre dann beim Leistungssportler der Fall. Und genau, dann wird einfach der Grundumsatz mal dem PAL-Wert gerechnet und dann hat man das Ergebnis, also den Energieumsatz pro Tag. Genau, dann gibt's noch den anderen Wert, das ist der MET-Wert. Das steht für Metabolic Equivalent of Task, also metabolisches Äquivalent. Das ist der Energieumsatz pro Stunde. Und da gibt's auch eine Tabelle für eigentlich jede mögliche Aktivität, die man sich irgendwie vorstellen kann. Also alle Sportarten und auch sowas wie Kochen oder sogar Stricken oder sowas habe ich gefunden. Also jede mögliche Aktivität. Und dann kann man sich so den Tag eigentlich so zusammenstellen. Also wie viele Stunden schläft man, wie viele Stunden arbeitet man oder macht Sport oder andere Aktivitäten. Genau, dann kriegt man eben so die 24 Stunden voll.
Der Hauptunterschied zwischen dem PAL und dem MET-Wert ist also, dass man den PAL-Wert auf den ganzen Tag bezieht und er dadurch ungenauer ist. Wenn wir jetzt allerdings zum Beispiel SportlerInnen betreuen, dann wäre der MET-Wert natürlich sehr viel genauer. Aber wenn wir dann den Arbeitsumsatz für den ganzen Tag berechnen wollen, dann brauchen wir natürlich auch ein Aktivitätsprotokoll wirklich über die gesamten 24 Stunden. Und dann rechnen wir jede Stunde mit den gewissen Faktoren hoch. Das ist natürlich ziemlich aufwendig, aber wenn man es dann einmal zusammen hat, natürlich auch echt super praktisch. Aber wenn man das einfach nur mal so für sich selber aus Interesse hochrechnen möchte, dann wäre der PAL-Wert vermutlich deutlich einfacher.
Und der interessiert mich gerade, weil ich jetzt kein Aktivitätenprotokoll der letzten 24 Stunden vorliegen habe und würde jetzt einfach mal gerne ausrechnen. Wir haben jetzt die verschiedenen Formeln und Umsätze. Ich würde jetzt einfach mit der Faustformel weitermachen. Da wurde mir ja bescheinigt, dass ich ca. 2016 Kilokalorien pro Tag verbrauche als Grundumsatz. Und jetzt müsste ich diesen PAL-Faktor kennen. Und du kannst mir doch bestimmt sagen, welche es gibt.
Also es geht dabei 1,2 und 1,3 los. Dazu zählen gebrechliche, bettlägerige Menschen, die ausschließlich sitzen oder liegen. Dazu zählst du ja jetzt erstmal nicht. Dann geht es mit 1,4, 1,5 weiter. Das sind Personen, die im Büro arbeiten und ausschließlich eine sitzende Tätigkeit verfolgen und auch wenige oder keine anstrengenden Freizeitaktivitäten haben. Weiter geht's mit 1,6 und 1,7. Dazu zählen Personen, die zum Beispiel im Labor oder am Fließband arbeiten, teilweise sitzend, zeitweilig aber auch stehend oder gehend, dadurch einen teilweise erhöhten Energieaufwand haben, aber auch mit wenig und keinen anstrengenden Freizeitaktivitäten. Dann kommen wir zu 1,8, 1,9. Das sind VerkäuferInnen, KellnerInnen oder HandwerkerInnen, also Personen, die schon eher anstrengend arbeiten, hauptsächlich gehend oder stehend. Und die letzte Kategorie zieht sich von 2,0 bis 2,4. Das sind Personen, die wirklich einen anstrengenden Job verfolgen, zum Beispiel Personen, die auf einem Bauernhof arbeiten oder auf einem Bau, BergarbeiterInnen oder halt auch LeistungssportlerInnen.
Okay, also wir merken schon, es gibt immer eine Range und es gibt so einen Versuch, Menschen in Kategorien zu packen. Ich habe jetzt aufgepasst und würde mich, also ich bin kein Verkäufer oder Kellner, deswegen wäre ich wahrscheinlich unter 1,8 bis 1,9, also eher so in der Kategorie 1,6 bis 1,7. Das ist, sind, also ich arbeite in der Uni am Rechner, ich sitze viel. Ich stehe aber auch ab und zu auf und habe dann so ein paar Laborarbeiten etc. Muss aber dazu sagen, dass ich regelmäßig trainiere und das fand ich jetzt in keiner dieser Kategorien wieder. Also wäre ich trotzdem bei diesen 1,6 bis 1,7 und würde diesen höheren Faktor nehmen, also die 1,7. Und wenn ich das jetzt mal multipliziere mit dem zuvor ausgerechneten Grundumsatz, kommen wir auf 3.427 Kilokalorien, die ich mit Grundumsatz und Leistungsumsatz insgesamt verbrauche. Also das ist das, was ich essen müsste, um quasi alles zu decken, was mein Körper braucht.
Wir haben jetzt darüber gesprochen, dass du laut dem PAL-Wert so circa 3.400 Kalorien zu dir nehmen solltest. Aber was isst du denn überhaupt und wie genau kann man das überhaupt tracken? Dafür gibt's heute relativ einfach verschiedene Apps. Da kann man die Produkte scannen oder halt auswählen und dann kann man ganz einfach wiegen, was man halt gerade essen möchte und dann errechnet die App einem die Kalorien und auch die Makronährstoffe, die das Lebensmittel oder auch die Mahlzeit dann beinhaltet. Da muss man natürlich darauf vertrauen, dass die Inhaltsstoffe in der App mit der Realität übereinstimmen, aber das funktioniert heutzutage wirklich ganz gut. Und damit haben wir dann eigentlich beide Seiten von so einer Waage abgedeckt, also einmal über die Zufuhr und den Energieverbrauch gesprochen. Aber was ist denn genau die Energiebilanz? Wie bildet die sich und was genau heißt das überhaupt?
Ja, die Energiebilanz, der determinierende Faktor dafür, ob ein Mensch zu- oder abnimmt, ist dann gegeben, wenn die insgesamt, also die totale Energiemenge, des insgesamten Energieverbrauchs entspricht. Das heißt, ist beides gleich, dann passiert nichts. Isst man mehr, als man verbrauchen würde, nimmt man zu. Und im umgekehrten Fall, also isst man weniger, als man verbraucht, nimmt man ab.
Was Maxi hier jetzt gerade genannt hat, ist quasi das Grundprinzip. Also wenn Vanessa gerade von so einer Waage gesprochen hat, dann stellt euch so eine, ihr kennt die bestimmt von früher, auf der einen Seite ist ein Gewicht und auf der anderen Seite legt man dann zum Beispiel, früher haben die das mit Gold gemacht, um zu schauen, wie viel Gold ist denn jetzt was äquivalent in Kilogramm. Und auf dieser Waage befindet sich links unser Energieverbrauch und rechts die Energiezufuhr. Und wie gesagt, Grundprinzip ist, wenn Energieverbrauch gleich Energiezufuhr, dann ist diese Waage auf einer Ebene. Das heißt, unser Körper bekommt alles an Energie, was wir verbrauchen und wir halten unser Gewicht. Und wenn wir eine der beiden Seiten irgendwie manipulieren, sei es, dass wir auf der einen Seite den Verbrauch steigern und mehr Sport machen oder auf der anderen Seite weniger zuführen oder beides zusammen, ergibt sich dann im Prinzip in einer Schieflage und unser Körper muss sich zwangsläufig verändern. Bei einer negativen ist es eine Abnahme, wie Maxi schon gesagt hat, bei positiv eine Zunahme. Also eigentlich relativ einfach und plausibel. Und tatsächlich erleben wir in der Bevölkerung ein anderes Bild. Also ganz so einfach scheint es nicht zu sein. Medizinisch betrachtet wird Übergewicht klassifiziert anhand des BMIs und der BMI, also Body Mass Index, ist quasi eine Relativierung von Körpergröße zu Körpergewicht und das Ergebnis daraus, wenn dieses über 25 liegt, dann sprechen wir von Übergewicht, liegt es sogar über 30, dann sprechen wir von krankhafter Fettleibigkeit oder Adipositas. Und auf einem Statistikportal namens Statista bin ich fündig geworden, wo ich mal danach geschaut habe, wie denn unsere deutsche Bevölkerung so aufgestellt ist hinsichtlich des BMIs. Und da ist es so, dass 2020 43% aller Frauen und 62% aller Männer, die über 18 sind und in Deutschland registriert sind, übergewichtig waren. Insgesamt sogar 14,6% der Frauen sowie 18,1% der Männer an krankhafter Fettleibigkeit, also an Adipositas mindestens Typ 1 litten, was jede sechste Person über 18 in Deutschland lebend bedeutet und eine ziemlich hohe Nummer ist. Das bleibt aber nicht so. Das heißt, ca. 0,5% der Bevölkerung kommen jährlich dazu, was umgerechnet 415.000 Menschen sind, die jährlich in Deutschland dazukommen und zu den Zahlen der kranker, fettleibigen Menschen gezählt werden. Und auf der Weltbevölkerung sieht man quasi ähnliche Zahlen. Wir haben in dem Bericht von der WHO aus dem Jahre 2020 namens Obesity and Overweight geschaut und da liegen Daten vor, dass seit 1975 wir quasi eine Verdreifachung von Fettleibigkeit auf der ganzen Welt finden. Und das Erschreckende hierbei ist, dass auch das sogar schon auf Kinder zutrifft. Das heißt, ca. 38 Millionen Kinder unter 5 Jahren wurden schon registriert als fettleibig. Das heißt, diese simple Rechnung zwischen Nahrungszufuhr und Verbrauch, die scheint irgendwie gar nicht so richtig verstanden zu sein oder aufzugehen. Oder es fühlen eine Fülle weiterer Argumente und Punkte dazu, dass das irgendwie nicht eingehalten werden kann. Nichtsdestotrotz sind diese Zahlen natürlich sehr erschreckend.
Ja, das sind schon echt erschreckende Zahlen, die du da jetzt genannt hast. Und ich habe mich mal in meinem Umfeld umgehört, weil das Prinzip, was wir vorhin gehört haben, zum Abnehmen ist ja ganz einfach. Und ich habe mich dann mal umgehört, ob das Prinzip verstanden wurde. Also ich habe mit Menschen gesprochen, die nicht unbedingt jeden Tag mit Sporternährung oder Ernährung zu tun haben, was die denn empfehlen würde, wie man abnehmen könnte.
Dass er sich mit seiner Ernährung vielleicht mal auseinandersetzen sollte.
Bewegen, Sport treiben. Das ist in meinen Augen ganz wichtig.
Weniger essen.
Ist vegan und macht Sport, würde ich dir sagen.
Wenn man irgendwie viele süße Getränke oder Süßigkeiten konsumiert, dass man das da den Anfang machen kann und das vielleicht einfach mal ein bisschen reduziert.
Nicht mehr bewegen.
Aufpassen, dass sie im Kaloriendefizit ist und sich ein bisschen mehr bewegen.
Aus den Antworten wird ja jetzt deutlich, dass das Grundprinzip des Kaloriendefizits nicht unbedingt so verfestigt ist. Also die Maßnahmen, die genannt wurden, zielen natürlich indirekt darauf ab, aber dieses Grundprinzip wird einfach, also ist einfach gar nicht so in den Köpfen, wie man meinen könnte. Aber wenn man sich jetzt fragt, wie das Kaloriendefizit überhaupt zustande kommt, was wären denn Maßnahmen, die man da wirklich ergreifen könnte?
Ja, und hier gibt's viele Dinge, die bereits bekannt sind. Also ich glaube, jeder von euch weiß, dass man eigentlich viel mehr Gemüse essen müsste. Gemüse haben ein sehr hohes Volumen und tragen viel Wasser. Also wir können sehr, sehr viel davon essen. Und gleichzeitig steckt gar nicht so viel Energie drin. Das heißt, wir haben ein Sättigungsgefühl, weil unser Magen voll wird. Aber wir nehmen gar nicht so viel Kalorien auf, was eigentlich einen super Effekt hat auf unser Körpergewicht. Also man spricht ja auch von Energiedichte. Das heißt, wir sollten eigentlich Lebensmittel bevorzugen, also wenn wir abnehmen möchten, die eine sehr geringe Energiedichte haben. Also ein sehr hohes Volumen. Wir können sehr viel essen, aber es stecken gar nicht so viel Kilokalorien darin. Und das ist eigentlich alles, was keine Inhaltsstoffangabe hat. Also sobald irgendwie ein Etikett dran ist, ist dieses Lebensmittel irgendwie verarbeitet. Und was das Problem ist, ist, dass ganz oft Stoffe hinzugegeben werden, die dieses Lebensmittel aufwerten sollen hinsichtlich des Geschmacks. Und diese Stoffe, das ist meistens Fett oder Zucker. Das sind Geschmacksträger und natürlich schmeckt Fast Food super lecker. Und wir stürzen uns auch alle gerne auf einen Burger oder eine Pizza. Und wir wissen auch, dass das eigentlich ungesund ist und viel Kalorien hat. Aber genau darauf sollte man dann achten. Hilfreich sind aber auch Produkte, die aus Vollkorn bestehen, Hülsenfrüchte, Früchte generell, aber auch zum Beispiel Suppen. Und das sind alles so Lebensmittel, davon können wir ruhig auch ein bisschen mehr essen. Die sättigen und im besten Fall enthalten sie gar nicht so viel Energie wie andere Dinge. Das sind Dinge, die wisst ihr aber auch. Jetzt haben Vanessa und ich mal ein bisschen recherchiert, was denn so in der Wissenschaft erforscht wird, was vielleicht kleine Kniffe sein könnten, die ihr vielleicht noch nicht kennt, die uns helfen, weniger zu essen oder vielleicht das richtige Essen zu essen. Und hier sind Vanessa und ich auf eine interessante Salatstudie gestoßen und da kann Vanessa viel mehr zu erzählen.
Dazu hat eine Gruppe um Barbara Rolls eine Studie durchgeführt. Da gab es eine Hauptmahlzeit, das war Pasta, aber davor musste ein Salat gegessen werden oder eben kein Salat. Es gab verschiedene Salate mit unterschiedlichen Energiedichten. Also zum Beispiel der Salat mit sehr hoher Energiedichte hatte dann halt viel Käse und vielleicht ein fettiges Dressing, während der Salat mit der niedrigsten Energiedichte wirklich nur aus Gemüse und Blattsalat bestand. Dieser Salat musste dann vor der Mahlzeit gegessen werden und danach konnte jede Person so viel Pasta zu sich nehmen, wie sie möchte. Und das Ergebnis aus der Studie war, dass wenn ein Salat mit einer niedrigen Energiedichte verzehrt wurde, war die Energiezufuhr insgesamt um 7-12% niedriger, als wenn kein Salat gegessen wurde. Und nachdem ein energiedichter Salat als Vorspeise gegessen wurde, war die Zufuhr auch während der gesamten Mahlzeit um 8-17% erhöht. Und was man daraus jetzt als praktische Maßnahme, wenn man abnehmen möchte, ableiten könnte, wäre vor der Hauptmahlzeit einfach einen Salat zu essen, der wirklich nur aus Gemüse und nicht allzu fettigen Lebensmitteln besteht. Aber was wären denn sonst noch so Tipps oder Strategien, die man anwenden kann?
Salat war mir jetzt neu, vielleicht habe ich schon mal gehört, irgendwie einen halben Liter Wasser einfach vorher zu trinken. Funktioniert wahrscheinlich ähnlich, wobei ich dann doch lieber gerne den Salat essen würde, zumal er ja dann auch vielleicht wichtige Mineralstoffe zusätzlich liefert. Aber ich habe noch eine ganz andere Studie gefunden und in der ging es um Ballaststoffe. In der Forschergruppe um Abuter, publiziert im Jahr 2016, wurden Personen eingeteilt in zwei Gruppen und eine Gruppe hat ganz normal weitergegessen, so wie immer, und die andere Personengruppe hat einfach vor jeder Mahlzeit 7 Gramm Flohsamen konsumiert. Und diese bestehen eigentlich fast zu 84% aus Ballaststoffen. Und Ballaststoffe können wir eigentlich fast gar nicht aufnehmen, nur zu einem ganz, ganz geringen Teil. Diese sättigen aber zudem auch noch. Also ballaststoffreiches Essen ist weiter etwas, was ich euch empfehlen würde, wenn ihr abnehmen möchtet. Und 3 Gramm sogar noch nach dem Mittagessen. Also insgesamt 10 Gramm dieser Samen. Und das Ergebnis nach 8 Wochen war, dass die Gruppe, die diese Flohsamen gegessen hat, also die haben nichts anders gemacht, die haben einfach nur vorher und nachher eine ganz, ganz kleine Menge von Flohsamen gegessen. Die hat aber nach 8 Wochen 3 Kilogramm abgenommen, wohingegen die Kontrollgruppe gleich blieb. Also alleine das kann schon einen Unterschied für euch machen. Probiert es doch einfach mal aus. Es gibt auch verschiedene Samen, Chiasamen zum Beispiel. Guckt, welche euch schmecken und vielleicht funktioniert es ja bei euch. Oft werden wir aber auch gefragt, was passiert denn mit unserer Muskelmasse? Also ihr möchtet ja gerne abnehmen, aber ihr möchtet ja am liebsten Fettmasse abnehmen. Und im besten Fall bleibt die Muskelmasse erhalten. Und natürlich ist es so, dass man Gefahr läuft, wenn man zum Beispiel nicht auf die Proteinzufuhr achtet, dass man auch Proteine verliert. Und die Proteine sind vor allem in der Muskulatur. Unsere Muskulatur besteht aus Proteinen, sodass wir auch Muskulatur verlieren. Das ist ein nicht gewünschter Nebeneffekt. Ich habe eine Studie gefunden von einem Herrn Longland und Kollegen aus der Forschergruppe von Stuart Phillips aus Kanada. Und da wurden junge Männer in ein Kaloriendefizit gesetzt. Das heißt, die haben berechnet, genauso wie wir es gerade gemacht haben mit der Harris-und-Benedict-Formel, wie viel diese jungen Männer eigentlich zunehmen müssten an Energie pro Tag und haben davon recht viel abgezogen, sodass die in einem deutlichen Kaloriendefizit lagen. Dann wurde aber die tägliche Proteinzufuhr erhöht und diese Männer haben trainiert. Und was passiert ist, dass diese Männer nach rund 6 Wochen Training, 6-mal pro Woche wurde allerdings auch trainiert, also schon ein sehr hoher Umfang. Diese Männer haben aber sogar an Muskelmasse zugelegt, insgesamt aber um 4 Kilo Körpergewicht reduziert. Das heißt, selbst in einem ziemlich hohen Kaloriendefizit sind wir bei richtiger Nährstoffversorgung, und in dem Fall sind es die Proteine, trotzdem noch in der Lage, Muskulatur zu halten und darüber hinaus sogar aufzubauen. Also da solltet ihr euch keine Gedanken machen, wenn ihr viel an Fleisch, Fisch, Eiern, Milch, aber auch zum Beispiel die veganen Varianten mit Hülsenfrüchten, Linsen, Bohnen oder zum Beispiel Nüssen konsumiert, also proteinreiches Essen, dann bewahrt ihr eure Muskelmasse und könnt trotzdem Fett verlieren. Also das sei soweit schon mal gesagt, da braucht ihr keine Angst zu haben.
Wenn wir jetzt mal einen handfesten Tipp geben wollen, weil Kaloriendefizit sagt sich ja schön, aber wie hoch sollte das wirklich sein? Auf wie viel Kalorien sollten wir wirklich verzichten?
Ja, gute Frage. Also wenn ihr für euch berechnet habt, was euer Tagesumsatz ist und das auch ungefähr stimmt, weil ihr kontrolliert das täglich mit dem Gewicht und das geht entweder runter oder bleibt gleich, also irgendwie funktioniert diese Formel. Und jetzt möchtet ihr abnehmen. Dann würde ich von diesem errechneten Umsatz 250 bis maximal 500 Kalorien abziehen. Also das ist euer Defizit. Ich würde nicht höher gehen. Ihr werdet schnell viel Körpermasse verlieren, wahrscheinlich auch Muskulatur. Und es ist gar kein Problem, in einer Woche 2, 3 oder bis zu 5 Kilo abzunehmen. Aber dann habt ihr den Jojo-Effekt. Also zu krasse Diäten würde ich niemandem empfehlen. Wenn, dann in so einem moderaten Bereich von 250 bis 500 Kilokalorien. Das sagt zum Beispiel auch das American College of Sports Medicine, ACSM, dass wirklich so moderate Kaloriendefizite auch gesund sind. Denn ihr müsst auch weiterhin essen und wichtige Nährstoffe zuführen. Wenn ihr aber so ein bisschen reduziert, dann hat das einen Langzeiteffekt. Und das ist viel wichtiger, weil der ist viel nachhaltiger als schnell viel abnehmen und dann noch nach dem Urlaub oder nach dem Strand, wo ihr gut ausgesehen habt, den Jojo-Effekt zu haben und dann habt ihr alles, was eigentlich verloren ist, wieder drauf und vielleicht sogar noch mehr. Also 250 bis 500, das ist der Tipp von uns an euch. Und rechnen wir das jetzt einfach mal mit meinem Beispiel durch. Ausgerechnet haben wir vorhin circa 3400 Kilokalorien, die ich am Tag verbrauche. Und wenn wir jetzt in einem Defizit von 250 wären, dann müsste ich 3150 oder ich dürfte nicht mehr als das zu mir nehmen an Energie über die Nahrung. Und wenn wir das Defizit von 500 Kalorien setzen, dann wären das 2900 Kilokalorien, die ich quasi über die Nahrung nur zu mir nehmen darf. setzt natürlich voraus, dass diese 3400, die wir errechnet haben, auch ein plausibler Wert sind, der auch immer gleich ist. Und das müsste ich natürlich auch anpassen, wenn ich zum Beispiel mich mal mehr bewege oder weniger oder härter trainiere oder auch mal einen Wochenendstag habe, wo ich vielleicht gar nicht so viel mache und nur rumliege. Das heißt, das sind nicht in Stein gemeißelte Werte, aber das wäre dann auf mich umgemünzt der Wert.
Wenn wir jetzt einmal in den Sportkontext rübergehen, du hast ja gerade auch öfter betont, dass wir das Kaloriendefizit beim Abnehmen nicht übertreiben sollten, also dass es nicht höher als 500 Kalorien sein sollte. Und wenn wir dann mal zum Beispiel AusdauersportlerInnen betrachten, die unfassbar viel Energie zu sich nehmen müssen, weil sie einfach einen sehr hohen Trainingsumfang meistens haben, kann man da schon mal auch ungewollt in ein Defizit rutschen. Und hierfür gibt's auch das Konzept der Energieverfügbarkeit. Das ist vor allem durch die Female Athlete Triad bekannt, die jetzt aber zum relativen Energiedefizit im Sport umbenannt wurde. Und da können wir jetzt Lukas mal fragen, was die Energieverfügbarkeit, was dieses Konzept denn beschreibt.
Genau, was hat es mit der Energieverfügbarkeit auf sich? Im Prinzip ähnelt sich das mit der Energiebilanz, aber jetzt geht es nochmal spezifisch darum, wie viel wir durch den Sport verbrauchen. Jetzt haben wir schon viel davon gehört, wie man denn abnimmt, vor allem als Normalmensch, was man da für Tricks anwenden kann. Aber jetzt soll es nochmal spezifisch um die Sportler gehen, ist ja klar auch bei uns, ne? Und da ist eher das Gegenteil das Problem, dass die Sportler zu wenig einnehmen. Und das kann man kann sich vorstellen, dass das zu Problemen führt, und da wollen wir gleich auch nochmal drauf eingehen. Aber erstmal, wie genau errechnet sich das denn? Im Prinzip ist einfach die Menge an Energie, die man am Tag so zu sich nimmt, und davon zieht man die Menge an Kalorien ab, die man beim Training verbrennt. Das Ganze bezieht man noch auf seine fettfreie Masse, und das kann ich einfach mal in einem Beispiel vorrechnen, wie man das so ermitteln würde. Haben wir mal ein Beispiel von einer weiblichen Athletin mit einem Körpergewicht von 60 Kilogramm. Die hat 20% Körperfett, was ziemlich durchschnittlich ist für weibliche Athleten, und deshalb sind die anderen 80% fettfreie Masse. So, und das heißt, wir haben jetzt ermittelt, die nimmt 2600 am Tag zu sich und verbraucht durch ihr Training 400 Kilokalorien. Da sind wir dann bei 2200, und das teilen wir dann nochmal durch die fettfreie Masse in Kilogramm. Heißt, für sie sind das 48 Kilogramm, die wir dann nochmal abziehen, und dann kommen wir für die Energieverfügbarkeit auf 45,8 Kilokalorien pro Kilogramm. Das auch so empfohlen, das ist ein guter Wert. Wir wollen ca. 30 bis 45 haben, 30 bis 45 Kilokalorien pro Kilogramm fettfreie Masse. Und wofür brauchen wir die? Ja, klar, die Hauptmenge geht am Sport verloren, aber wie wir auch gerade schon gehört haben, geht auch viel Energie für andere Sachen drauf, einfach die den Körper erhalten. Sachen wie Wärmeenergie halt, die man verbraucht, das Hirn muss arbeiten, Verdauung, alles verbrennt natürlich Energie, und deswegen haben wir diesen Wert hier, um zu ermitteln, dass noch genug davon übrig bleibt. Das ist natürlich ein starkes Problem, vor allem bei Sportlern, die stark auf ihr Gewicht achten müssen. Da haben wir Ruderer oder Skispringer, die oft ihr Gewicht niedrig halten müssen, um eine hohe Performance liefern zu können. Aber das ist natürlich ein Problem. Wir wollen natürlich genug Energie beibehalten, um unseren Körper am Laufen zu halten. Und negative Resultate davon, nicht genug Kalorien zu sich zu nehmen, könnten zum Beispiel sein, dass man sehr erschöpft ist. Also wir haben Probleme mit Müdigkeit, Immunprobleme, und wir neigen auch zum Übertraining. Ist natürlich klar, dass Kalorien wichtig für die Erholung sind, und wenn wir mit zu wenig Kalorien in ein Training reingehen, dass wir da zum Übertraining neigen und dann auch sich das auf den weiteren Trainingsprozess überträgt. Heißt, wir sind immer weiter erschöpft, können nicht die Leistung abliefern, die wir wollen, sind dadurch vielleicht auch psychologisch gestresst, und natürlich sind wir auch anfälliger für Verletzungen durch das Ganze.
Kommen wir zum Fazit der heutigen Folge. Also, das, was du mitgenommen haben solltest, ist unter anderem das Grundprinzip von Zu- oder Abnehmen. Also diese eingangs beschriebene Waage und dieses Verhältnis von dem, was ich esse und wie ich das verbrauche. Zusätzlich haben wir dir jetzt Möglichkeiten an die Hand gegeben, wie du sowohl den Grund als auch den Arbeits- als auch quasi den gesamten Tagesumsatz berechnen kannst. Und darüber hinaus haben wir dir quasi erklärt oder die Möglichkeiten aufgezeigt, deine Ernährung über Apps zu tracken. Wenn du also dein Gewicht manipulieren möchtest, sei es du möchtest zu- oder abnehmen, dann kannst du versuchen, über diese Formel zu berechnen, was du essen solltest. Und du könntest versuchen, zu schauen, was du isst. Was ich dir jetzt aber raten würde, ist dann parallel zu schauen, wie sich das auf dein Gewicht tatsächlich ausübt. Denn das ist ja dein Zielparameter. Es kann also sein, dass für die eine Person unter euch die Formel von Harrison Benedict irgendwie viel passender ist, als für andere Personen das vielleicht bei Müller der Fall wäre. Ihr habt ja schon am Anfang gehört, dass es da teilweise Unterschiede bis zu 200 Kilokalorien gegeben hat. Das heißt, probiert es einfach aus, versucht euch dann in regelmäßigen und gut kontrollierten Situationen und Abständen zu messen, also zu wiegen. Das heißt zum Beispiel immer morgens nach dem Aufstehen an einem bestimmten Wochentag. Und dann guckt, ob das Ziel des Zunehmens oder Abnehmens oder des Haltens auf lange Sicht erreicht wird. Parallel sind wir zum Ende auf so ein paar kleine Tipps und Tricks gekommen, wie man das Ziel leichter erreichen kann. Außerdem sind wir auf die Erkenntnis gekommen, dass ganz viele SportlerInnen Probleme haben, tatsächlich genug Energie zuzuführen, aufgrund des super hohen Trainingvolumens. Das bedeutet, gegenüber der Gesamtbevölkerung, die meistens etwas zu viel wiegt, haben Sportler eher das Problem, dass zu wenig zugeführt wird. Wenn du allerdings eine Person bist, die weder ab- noch zunehmen möchte, die total Spaß am Essen hat, dann haben wir dir jetzt gezeigt, wie wir das in der Wissenschaft berechnen. Du musst das aber nicht anwenden, denn wenn alles in Ordnung ist, dann gibt es auch keine Notwendigkeit zu intervenieren. Wenn du aber allerdings schon total verkopft bist und du bist nur noch am Tracken und du guckst immer auf die Fette und Kohlenhydrate und Zucker und du hast das Gefühl, dass dich das sogar auch stresst, dann würde ich dir tatsächlich raten, auch eine professionelle Ernährungsberatung aufzusuchen. Das können ErnährungsmedizinerInnen sein, SportwissenschaftlerInnen, so wie zum Beispiel Vanessa und ich das machen, oder klassisch auch die ÖkotrophologInnen. Denn Essen sollte immer etwas Schönes sein und wenn du dir zu viele Gedanken darüber machst und wirkliche Probleme hast, kann das auch krankhaft werden und das wollen wir auf jeden Fall vermeiden. Alle von uns hier beschriebenen Basics gehen davon aus, dass du dich ausgewogen ernährst und dir alle grundlegenden Mikronährstoffe zuführst. Das wird wahrscheinlich auch nochmal Thema in weiteren Episoden sein. Aber diese Mikronährstoffe sind halt wichtig, um zum Beispiel die Fette oder Kohlenhydrate oder Proteine zu verstoffwechseln. Das heißt, eine ausgewogene Ernährung ist die Grundvoraussetzung, um am Ende mit dieser Waage und mit diesem Über- und Kalorienüberschuss und Defizit rechnen zu können. Alle von uns benutzten Informationen und Quellen werden wir verlinken. Du findest die in den Shownotes. Ansonsten bedanken wir uns für deine Aufmerksamkeit und freuen uns, wenn du das nächste Mal wieder einschaltest.